Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Manchmal kann man schon denken, dass die digitale Welt ein einziger Krimi ist. Da werden Daten geklaut, sie werden verschlüsselt und nur gegen Geld wieder hergegeben. Wenn die Systeme nicht sicher genug sind, dann wird eine gesamte Firma lahmgelegt. Unter Umständen schlimmstenfalls auch kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel die von Krankenhäusern. Da braucht es jede Menge gute Ideen für die Sicherheit. Und wenn die guten Ideen dann da sind, tja, dann braucht es Geld. Denn diese Ideen müssen natürlich entwickelt und auch verfügbar gemacht werden können. Start-ups, ganz besonders im Technikbereich, verlassen sich dann gerne auf Venture-Capital-Firmen. Ganz besonders in der Anfangsphase der Unternehmensgründung. VCs stellen nämlich nicht nur das Geld, ganz häufig, sondern auch das Know-how. Strategien entwickeln, Türen öffnen, neue Möglichkeiten schaffen, all das bringen VC-Firmen mit. Doch wie sieht so eine Partnerschaft zwischen Venture-Capital-Firmen und einem IT-Security-Startup eigentlich wirklich aus? Darüber spreche ich heute mit zwei Menschen, die es wissen müssen. Zum einen sitzt bei mir Dr. Carsten Wilms. Er war ein früher Pionier auf dem Gebiet der automatischen Bedrohungserkennung und Analyse, ist Mitgründer und CEO von VMRay GmbH. Die entwickeln praktische Lösungen, um auch unerkennbare Gefahren zu erkennen. Dafür entwickeln sie sogenannte Sandboxen. Was das ist, habe ich eine andere Vorstellung, als es vermutlich ist. Ich werde ihn das nachher fragen. Und außerdem sitzt bei mir auch Willi Mannheims. Der ist Ingenieur für Luft- und Raumfahrt und hat von da aus eine beeindruckende Sammlung eigentlich hingelegt von Managementpositionen. Das sind so viele, das würde eigentlich einen kompletten Podcast alleine schon füllen, Willi. Heute ist er aber vor allem unter anderem Managing Partner bei eCapital. Das ist eine Venture Capital Firma, die es seit 99 gibt, auf Hightech Startups spezialisiert ist. Und in dieser Funktion steht er uns heute Rede und Antwort. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier bei Nachgehackt.
Ja, vielen Dank.
Schön, hallo, dass vielen ihr Dank. Da seid. Okay, bevor wir ans Eingemachte gehen, setzt ja die Nachgehackt-Redaktion immer so eine kleine, naja, ich sage immer eine Reihe von Sicherheitsfragen, die hier jeder Gast beantworten muss, so auch ihr, da müsst ihr jetzt als erstes durch. Die erste Frage ist, wofür nutzt ihr euren Rechner am häufigsten? Willi.
Das ist relativ einfach, E-Mails, also ganz langweilig vielleicht für den einen, aber ich habe so pro Tag 150 E-Mails und die müssen eben bearbeitet werden und dann bleibt wenig Zeit für andere Sachen am PC zu machen.
Okay, und Carsten, du?
Also ähnlich wie der Willi, also ausschließlich zum Arbeiten. Also privat mache ich mal was mit dem Handy, mal was mit dem Fernseher, mal was mit der Spielekonsole, aber nicht mit dem Computer und ich versuche auch eigentlich, in meiner Freizeit keinen Computer überhaupt anzufassen oder auch nur dran zu denken.
Ja, okay. Also am häufigsten auch E-Mailing, würdest du sagen?
E-Mail, Sachen lesen, recherchieren, Office Suite, also Tabellen, bisschen Präsentationen vorbereiten und sowas. Aber ja, genau. Aber ausschließlich beruflich.
Also okay. Okay. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr den Begriff IT-Security hört?
Bochum.
Also ich denke da an Business, also ich denke da an Geschäftsmodelle, ich denke da an Startups, ich denke da an einen absolut stabilen Markt, nämlich Datensicherheit oder IT-Security, egal wie man ihn nennt. Seit Mitte der 90er wächst dieser Markt jedes Jahr um 10%. Und mittlerweile ist IT-Security auch in den IT-Budgets der Firmen ganz gut zu erkennen. Früher waren das so 1-2%, heute haben wir 11% der IT-Budgets, ist Datensicherheit. Und 5% von allen Ausgaben in Deutschland für IT ist Datensicherheit. Also das wächst permanent. Und man kann nur sagen, das ist eine konstante, kontinuierliche, sehr robuste Branche. Und abgesehen von einigen Pressemeldungen, die ab und zu das Thema mal hypen, das ist ein komplett stabiler, wachsender Markt und super krisensicher.
Ja, also direkt eine große Assoziationskette, IT-Security macht bei dir direkt das Business auf. Du hast jetzt gerade, Carsten, so wie aus der Pistole geschossen, Bochum gesagt.
Ja, also IT-Sicherheit ist mein ganzes Leben relevant gewesen, relativ spät erst kommerziell, also 90ern oder 80ern hat mich das auch schon super interessiert, aber da gab es keine Industrie, da konnte man damit kein Geld verdienen und keine Sachen aufbauen, die irgendwie kommerziell nutzbar waren. Aber spätestens als ich dann, eigentlich hat es schon vorher angefangen, aber spätestens als ich zum Ende meiner Promotion nach Bochum gekommen bin, habe ich gemerkt, was hier für ein fantastisches Ökosystem ist, um eben den Transfer von super Ideen und neuen Technologien, die meistens dann in prototypischer Form vorliegen, eben zu transformieren in echte Wirtschaftsunternehmen. Und wir sind mit VMware, glaube ich, so die zweite Welle an Ausgründungen aus der Uni. Mittlerweile sind wir in der dritten oder sogar in der vierten. Und im Laufe der Jahre ist dieses Ökosystem natürlich immer größer geworden, immer mehr Player, die mitmachen. Und mittlerweile werden eben auch die Investoren auf dieses Ökosystem aufmerksam, was es dann natürlich für uns viel einfacher macht, Ausgründungen auch entsprechend zu finanzieren und finanziert zu bekommen. Aber das ist sicherlich auch so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also je weniger Investmentmöglichkeiten, desto weniger Investoren. Und je mehr Investmentmöglichkeiten, desto mehr Investoren. Deswegen ist eben die Strahlkraft dieses Ökosystems auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total wichtig. Und da bin ich super froh, dass hier in den letzten Jahren wirklich so viel passiert ist auch. Ne?
Ja, sehr schön. Und die letzte Frage. Wurdet ihr schon mal gehackt?
Ja, klar. Also bei mir kann ich nur sagen, ich habe noch nie Auswirkungen gesehen. Also ob ich denn mal gehackt worden bin, kann ich nicht beurteilen, aber ich hatte noch keine Auswirkungen. Also okay. Dass Programme weg waren oder dass Adressen geklaut worden sind oder dass eben Transaktionen von der Kreditkarte stattgefunden haben. Toi, 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 bisher noch nicht.
Auf Holz geklopft. Und bei dir,
Klaas? Ja, also ich bin definitiv schon mehrmals von Schadsoftware befallen worden, aber manchmal aus Versehen. Manchmal auch extra.
Extra?
Wenn man in dem Bereich forscht, dann passiert das halt auch schon mal. Hat man natürlich auch entsprechende Systeme, wo jetzt nicht so schlimm ist, wenn das Ding mal ausbricht. Aber ja, also es ist ja keine Frage des Ob, es ist ja eigentlich nur eine Frage des Wann, ne? Also wann das passiert,
okay. Sozusagen. Ja, verstehe. Gut. Aber es war jetzt auch für dich nicht irgendwie ein ganz schlimmes Szenario, wo du...
Für mich nicht, aber ich kenne viele, viele Geschichten, auch privat, wo das schlimm ist, ja, wo das zu schlimmen Problemen führt, okay. Verschiedenster Art. Ja.
Also Glück gehabt. Ich habe vorhin in der Einführung schon ganz kurz das angerissen, als ich nachgelesen habe, was VMware macht. Da bin ich über die Sandboxen gestolpert und habe dann so gedacht, wie, die bauen Sandboxen, was machen sie denn da? Kannst du mal ganz kurz erklären, was ihr bei dir in der Firma eigentlich macht?
Also dieses Wort Sandboxen, das ist gar nicht so ganz richtig. Ich habe das 2005 oder 2006 für meine Diplomarbeit benutzt und dann haben es viele kopiert. Und das ist irgendwie so ein etablierter Begriff. Also eine Sandbox ist im IT-Umfeld ein System, wo man Sachen ausprobieren kann, wo man vielleicht auch bösartige Dinge hineintut, um zu gucken, was die denn dann machen. Und das System ist so abgeschottet und so präpariert, dass eben die Dinge, die in dieser Sandbox gemacht werden, nicht ausbrechen können. Das kann man benutzen, um Sachen auszuprobieren. Das kann man aber auch benutzen, um bösartige E-Mails, bösartige Dateien, man sagt detonieren, das kommt so aus dem Militärumfeld, um eben zu gucken, wie die von innen aussehen, was die machen, was da für Funktionalitäten hinterstecken, wer vielleicht sogar die Dinger gebaut hat und sowas. Ne? Und mit Sandboxen, der große Vorteil von einer Sandbox ist, dass man damit auch Bedrohungen erkennen kann, die ganz neu sind, die noch niemand anders vorher gesehen hat. Ne? Also normalerweise, wir haben so ein paar hunderttausend neue Schadsoftware-Varianten jeden Tag, hunderttausende. Und wenn so eine neue Variante zum ersten Mal eingesetzt wird, dann sind normalerweise alle Security-Lösungen blind. Die sehen das nicht. Und erst nachdem dann ausreichend viele Leute infiziert worden sind und betroffen worden sind, wird der Krach so laut, dass die Security-Industrie das merkt. Aha, da ist irgendwie ein neuer Angriffsvektor. Und dann werden neue Signaturen ausgeholfen. Ab dann ist man geschützt. Aber in den ersten Stunden, Tagen, Wochen ist man nicht geschützt. Und da braucht man aufwendigere Systeme. Und Sandboxen sind zum Beispiel so ein aufwendiges System, weil da kann ich was reingeben. Und wenn ich dann sehe, Beispiel, es ist ein PDF-Dokument, eine Bewerbung. Und wenn man diese Bewerbung in der Sandbox aufmacht, dann wird auf einmal das Mikrofon angemacht und die E-Mails werden irgendwo hingeschickt und die Festplatte wird verschlüsselt. Dann weiß man, das sollte eine Bewerbung eigentlich nicht machen, wenn man die aufmacht.
Nee, idealerweise nicht.
Und dann kann man eben anhand des Verhaltens unbekannte Angriffe erkennen.
Ja.
Das ist die Idee dahinter.
Außer es ist eine Bewerbung für euch und der möchte euch dann zeigen, hey, ich bin hier richtig gut in dem, was ich mache.
Ja, kann er versuchen. Oder sie. Genau.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt gehen wir mal in das Thema, weil ihr beide in dieser Verbindung natürlich super spannend jetzt gerade seid für uns hier bei Nachgehackt. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was unterscheidet denn Cybersecurity-Startups von anderen Tech-Startups?
Ja, vielleicht das Cybersecurity-Startups, der Carsten hat es ja schon gesagt, das hat viel mit Technik zu tun. Und ich mache immer einen Vergleich, wenn man über eine Grenze schreitet, ist man im Ausland. Wenn man in der 10-Meilen-Zone weiter segelt oder weiter mit dem Boot fährt, ist man im internationalen Gewässer. In der Luftfahrt ist das 32.000 Fuß. Bei Datensicherheit ist das im Büro um die Ecke, ja. Also man ist direkt auf dem Weltmarkt. Man muss sich direkt mit Weltunternehmen auf der einen Seite und mit anderen Startups in anderen Ökosystemen vergleichen. So, und da gibt es kein Wenn und Aber. Nur die besten, die neuesten und die sichersten Technologien haben da Bestand. Und das ist bei anderen Technologien nicht so, wo man auch regionale Märkte mit bedienen kann. Das geht bei Datensicherheit nicht. Die sind direkt auf dem Weltmarkt von der ersten Sekunde. Und das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, aber auch eine riesen Herausforderung für die ganzen Startups. Weil wenn man aus dem universitären Umfeld kommt, beschäftigt man sich mit den Technologien, beschäftigt man sich nicht unbedingt mit weltweiten Wettbewerbern. Und das ist eine neue Dimension.
Carsten nickt ganz doll.
Ja, also in unserem Fall gilt das auf jeden Fall ganz konkret. Wir haben Speziallösungen, die wird nicht von einem mittelständischen Unternehmen gebraucht, sondern von den größten Organisationen der Welt. Und die sind eben nicht in Deutschland. Die meisten unserer Kunden sind in den USA tatsächlich von Tag 1 an. Ich kenne nur die Security-Branche, ich kenne keine anderen. Was ich gelernt habe, was in der Security ein bisschen anders ist, ist, dass es zwei Arten von Widersachern oder zwei Arten von Gegnern gibt, nämlich einmal die Konkurrenz, die gibt es ja immer, und dann gibt es aber auch noch einen meistens oder manchmal intelligenten Widersacher, eben den Angreifer, den Bedrohungsakteur. Ne? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt irgendwie eine spezielle, super toll effiziente Solarzelle baue, dann fängt die Sonne nicht auf einmal an, anders zu strahlen und die physikalischen Eigenschaften außer Kraft zu setzen, sodass meine Technologie nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, in allen Sicherheitsbereichen anders, dass es da eben zwei Arten von Widersachern gibt, sodass man eben permanent immer wieder Innovation, neue Möglichkeiten, die Augen offen halt, ein Radar, Forschung machen, was passiert da, welche neuen Bedrohungen gibt es. Und man kann nie irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie eine super Lösung und ich habe ein effizienteres Geschäftsmodell als meine Konkurrenz. Jetzt kann ich erstmal mich ein bisschen langsamer das Ganze angehen lassen. Also das gibt es so bei uns nicht.
Ne? Das stelle ich mir aber unglaublich stressig vor, wenn man dann eben Mittel einwerben will oder eben einer VC-Firma sagen will, hey, wir sind hier und wir sind ganz gut. Also das ist doch eine Herausforderung, oder?
Ich finde mittlerweile, Fundraising macht Spaß. Am Anfang habe ich das anders gesehen. Aber man kommt halt mit ganz vielen tollen Leuten in Kontakt und kriegt auch häufig echt gutes Feedback, ehrliches Feedback. Und das hilft einem auch, sein Business besser zu verstehen und sich selbst weiterzuentwickeln. Wie Billy das gesagt hat, also diese ganzen Techie-Gründer von der Uni, die sind halt saustark in Tech, aber in allem anderen nicht. Mhm. Also da fehlt die Erfahrung, da fehlt auch teilweise Kompetenzen. Ja, das ist anstrengend und spannend, aber man kann halt extrem viel lernen, auch in so einer Phase. Ne? Ja,
das sind dann quasi die Herausforderungen, die das Startup hat. Was ist denn für dich als Venture Capitalist dann die große Herausforderung, wenn es um Investitionen in die IT-Branche da geht?
Der ist eigentlich zweigeteilt. Wir fangen mit der Technik an. Also wir machen auch direkt einen weltweiten Wettbewerbsvergleich, wenn das Unternehmen das bestanden hat. Gehen wir ins Team. Also der Carsten hat es ja schon gesagt, ohne Team geht gar nichts. Also das Team muss eine gewisse Flexibilität haben. Das Team, was vielen nicht so richtig bewusst ist, wenn sie ein Startup anfangen, dass eben die Kompetenz noch ergänzt werden muss, beispielsweise durch Wirtschaftswissenschaften oder durch Sales. Also Sales ist ein Bereich bei technisch orientierten Unternehmen, ist nicht so ausgebildet, ja, wie jetzt einer, der aus Marketing kommt. Und auch mehr in Kundenlösungen zu denken und weniger in Datensicherheitskategorien, also wie der Algorithmus jetzt verschlüsselt ist. Das sind Fachgespräche, die interessant sind, aber die den Endkunden jetzt nicht unbedingt animieren, das Produkt zu kaufen. Ja, der Endkunde möchte Lösungen haben, dem wird geholfen. Und ich bin auch überhaupt kein Freund von Bedrohungsszenarien, was alles passieren könnte. Ich sage mal, geht zum Kunden und man sagt dem Kunden, welche Möglichkeiten er mit seinem Businessmodell in der Digitalisierung hat und welche Einsparungen er hat, wenn er es einsetzt und welche neuen Kunden er bekommen kann oder bei Sandboxing, dass er eben nicht mal für eine Woche alle Server runterfahren muss.
Also wie würdest du deine Rolle beschreiben? Du bist dann mehr so der Andocker an die wirtschaftliche Realität für die Entwicklerinnen und Entwickler? Oder wie
ist das? Ich glaube nicht, dass wir Andocker sind, sondern wir verstehen uns mehr als Sparringspartner und als Teampartner. Bei einigen Unternehmungen ist das schon gegeben, da brauchen wir relativ wenig zu machen. Bei anderen Unternehmungen muss man direkt, bevor wir unterschreiben, sagen, ihr müsst euch jetzt noch ein Wirtschaftsmann nehmen, ein CFO und noch einen Salesmann einstellen. Und dann sieht man ja schon, wenn die Gründer und die Ideengeber dazu nicht bereit sind und nicht sowas wie jetzt auch der Carsten hier als super spannend empfindet.
Hat auch gedauert, das
zu verstehen. Dann wird es schwierig für einen Investor. Mhm. Weil ich sage, die beste Technologie bringt nichts, wenn sie nicht verkaufbar und skalierbar ist.
Natürlich. Carsten, du sagtest jetzt gerade, das hat bei dir länger gedauert, klar, um das spannend zu finden.
Ich gebe selber so einen Vortrag öfters an Unis, wo ich so ein bisschen was über unsere Firmengeschichte erzähle und dann fällt mir immer auf, genauso wie sich unsere Firma im Laufe der 9 Jahre oder fast 10 Jahre jetzt entwickelt hat, habe ich mich auch vom Hacker zum CEO entwickelt, was ganz andere Fertigkeiten, Fähigkeiten, Sichtweise, viel mit Menschen statt viel mit Technik, Teamführung. Also das sind ganz, ganz, ganz andere Anforderungen. Und das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Und auch die Einsicht, dass das sinnvoll, notwendig, relevant, multiplizierend und so weiter ist, das kommt halt mit der Zeit. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und das, was der Willi sagt, ist sicherlich eine der Dinge, die wir ganz konkret in unserer Firma hätten früher machen sollen, nämlich die kommerzielle Expertise und den kommerziellen Drive. Naja, um nicht eben zu sagen, ich habe hier eine super Tech, mal gucken, ob es jemand kaufen will, sondern es gibt dieses Problem im Markt, lass mal gucken, ob wir es lösen können. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein Kontinuum, das passiert nicht von heute auf morgen.
Ne? Nee, klar. Was sind denn die Merkmale, die du, Willi, suchen würdest in einem Startup? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, am Anfang wissen sie alle noch nicht, was sie tun und sind halt noch bei ihrer Leidenschaft und sind noch dabei zu sagen, ich habe hier ein cooles Tech und sind noch gar nicht da. Aber du musst ja trotzdem schon so Merkmale haben, wo du sagst, ja, aber das lohnt sich trotzdem, da irgendwie zu kollaborieren. Nach was suchst du dann konkret?
Also zuerst die Technik, dass sie wirklich weltweit einzigartig ist. Und das Zweite, ob wir unterstützen können. Also ich sage mal, wenn wir jetzt überhaupt keine Idee haben, wie wir jetzt ein Unternehmen unterstützen können, sei es jetzt mit Personal, sei es jetzt mit Ratschlägen, sei es mit der Internationalisierung, sei es mit dem Netzwerk. Der Carsten hat ja eben über das Ökosystem geredet. Mhm. Also ohne Ökosystem funktioniert gar nichts in der IT-Security. Man kann das nicht alles selber machen. Man braucht Verbindungen in die Wirtschaft, man braucht Verbindungen in die Regierung, man braucht Verbindungen in die Finanzwelt, man braucht Verbindungen im Kundenbereich, man braucht Verbindungen in die Akademia, die einen da noch unterstützt bei Entwicklungen und. Ich könnte jetzt noch viele andere Sachen sagen, aber wichtig ist, wir müssen ein klares Bild haben, wie wir das Unternehmen unterstützen können. Unternehmen müsste auch skalierbar sein. Internationalisierung bei Datensicherheit ist bei allen Unternehmungen wirklich ein Muss. Mhm. Also wenn ein Unternehmen dazu nicht bereit ist, beziehungsweise die Gründer, dann würden wir das auch definitiv nicht machen. Mhm. Also wir sehen uns nicht unbedingt nur als Geldgeber, sondern wir sehen uns mehr als Sparringspartner, Teammitglied.
Mhm. Und du sitzt immer daneben und nickst die ganze Zeit. Ja. Das ist dann auch das, was du gesucht hast.
Also wir haben jetzt mittlerweile 5 5 Investoren in VMware und die sind ja alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen. Ne? Mhm. Also manche investieren jetzt in ganz, ganz viele Unternehmen in ganz frühen Phasen und je spätphasiger das wird, werden dann weniger Investments gemacht und da sind natürlich, ist natürlich auch der Reifegrad der Gründer und der Reifegrad der Unternehmen sehr unterschiedlich und später natürlich hoffentlich größer. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt braucht man dann unterschiedliche Dinge. Ne? Mal ist es Geld und in Ruhe gelassen werden, mal ist es Operational Support, dass beim Recruiting geholfen wird oder dass auf wir haben vor, jenes zu tun, wir haben vor, dieses zu tun, das ist ganz viel Sparring, ein Sounding Board. Oft ist es Intros machen, ne? Also die Investoren, die haben üblicherweise ein sehr großes Netzwerk zu unterschiedlichsten Leuten und da ist das schon sehr hilfreich, wenn man dann auf einmal mit super Kandidaten sprechen kann, mit Analysten sprechen kann, mit den Ex-Chefs von Konkurrenten auf einmal sprechen kann. Das ist einfach extrem, extrem wertvoll. Und da kommt es dann immer drauf an, wo man jetzt gerade Lücken hat in der Organisation und in welchem Reifegrad oder welchem Status, Stand man gerade ist, was man gerade braucht. Und bestenfalls hat man dann die Investoren, die einem das dann liefern können. Ja. Und das ist schon, das muss man auch spielen, also erstmal wollen, zulassen und auch vernünftig spielen können. Und auch da sehe ich bei mir jetzt, glaube ich, auch einen Reifeprozess und einen Lernprozess im Laufe der Jahre. Und mittlerweile klappt das wirklich gut, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich glaube, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Zu unterschiedlichen Zeiten muss man auch unterschiedliche Maßnahmen einführen und man darf das Unternehmen am Anfang auch nicht überfrachten. Ja? Also es nützt ja nichts, wenn ein Unternehmen 10 Mann hat und ein VC sagt, ihr müsst jetzt SAP einführen. Ja, da würde ich als Gründer sagen, dein Geld in Ehren, aber ich bin denn mal weg. Ja, aber
danke, nein, danke.
Und das ist schon wichtig, dass man da auch mit Augenmaß an die ganze Sache rangeht. Und in der ersten Phase ist das hauptsächlich Recruitment, Personalbeistellungen, was heutzutage nicht einfacher ist, weil wir haben schon so War um Talents oder wie man das auch immer nennt. Das ist bei der Datensicherheit ein Riesenthema. Das ist auch ein Riesenthema. Also weltweit, wenn man den Statistiken Glauben schenkt, fehlen 1,7 Millionen Datensicherheitsfachleute. Wir haben hier in Bochum haben wir die größte Datensicherheitsansammlung von Studenten, auf jeden Fall in Europa. Ich sage immer in der Welt, aber in Europa auf alle Fälle. Aber wir haben 1000 Studenten, da fangen jedes Jahr 250 an. Jetzt braucht man da keinen Taschenrechner rauszuholen, dass es bis 1,7 Millionen noch eine lange Wegstrecke ist.
Relativ weiter Weg, ja, das stimmt.
Und dazu kommt, viele Datensicherheitsfachleute suchen sich die Gegend, wir haben ja eben mal kurz drüber geredet, suchen die sich einfach aus. Die sagen, ich arbeite jetzt aus Berlin raus oder ich arbeite aus Bochum raus oder aus Köln.
Also es ist ein fachkräftegetriebener Markt sozusagen, die bestimmen eigentlich, wo es lang geht, mehr oder weniger.
Ich würde nicht sagen Fachkräfte getrieben, aber Fachkräfte sind oft der limitierende Faktor, wenn die Skalierbarkeit nicht so schnell geht, wie man gerne hätte.
Ja, verstehe.
Ist aber auch ein, stimmt natürlich zu, Fachkräftemangel ist ein großes Problem, ist für uns aber auch ein Vorteil. Ja, denn also zum Beispiel jetzt ganz konkret die Lösung von VMware, dienen halt auch der Automatisierung von Security-Aufgaben. Und das ist natürlich ein großer Treiber, weil eben noch ein Survey angeguckt mit 30 Leuten, die was zu unseren Lösungen geschrieben haben, Fragen beantwortet. Also Nummer eins ist Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Und wenn wir Dinge automatisieren können, das ist ja nicht so, dass wir bei unseren Kunden jetzt den Leute wegnehmen oder dafür sorgen, dass die Leute entlassen. Nee, wir fügen Roboter sozusagen hinzu. Mhm. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man mit den Folgen, den negativen Folgen der Digitalisierung und der Globalisierung, nämlich mehr Angriffe, mehr Cyberangriffe, bessere Cyberangriffe, weil es sich einfach immer mehr lohnt, Dinge anzugreifen, alles wird angreifbar, wie man damit klarkommen kann. Ne? Also Fachkräftemangel ist ein Pro und ein Con. Für uns ist es auch ein Pro.
Ja, okay, verstehe. Also und neben dieser Tatsache, gibt es denn noch spezielle Risiken und Unsicherheiten, die jetzt zum Beispiel mit Investitionen in Startups in diesem Bereich zusammenhängen?
Risiken gibt es überall, an jeder Ecke, ja. Also das, da muss man gerade bei Startups relativ flexibel sein. Also was immer ganz wichtig ist, dass die Unternehmen sehr früh Kundenkontakt haben, weil die Businessmodelle müssen noch verfeinert werden. Es müssen Use Cases für Kunden gemacht werden.
Was heißt das?
Also Use Cases für Kunden ist im Endeffekt dem Kunden zeigen, dass er Vorteile hat. Der Carsten hat es ja schon exzellent einfließen lassen. Er geht zum Kunden und sagt, ihr könnt Geld sparen, weil durch unsere Software braucht er nicht so viel Personal. Mhm. Ja, das ist was, was ein CFO, ein mittelständischer CFO oder einer von der Großindustrie direkt versteht. Wenn ich jetzt aber zu dem hingehe und Sandboxing erkläre, da wird es beim CFO eher schwierig werden. Ja. Das ist eben ein Risiko, was man aber schnell ausmerzen muss. Also das Risiko ist, wir müssen schnell zum Kunden gehen. Was auch immer ein Risiko ist, was von vielen unterschätzt wird, ist internationales Pricing-System. Okay. Das hört sich jetzt relativ simpel an, aber ich hatte mal ein Unternehmen, die haben über Wiederverkäufer sogenannte Distributoren verkauft weltweit. Mhm. Und der Distributor in Thailand, der hat preiswerter verkauft wie der in Deutschland und in den USA. Und die amerikanischen Großbetriebe haben den nur noch über Thailand gekauft. Ja. Führt dazu, dass das ganze Pricing-Modell kaputt ist. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das bekommt man auch in den Griff durch permanente, sage ich mal, Überwachung und firmenmäßig auch durch KPIs, das sind Key Performance Indikatoren. Das sind im Endeffekt Wasserstandsmeldungen. Mein Cash ist so hoch, meine Schulden sind so hoch, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Das ist natürlich wesentlich diffiziler, damit die Unternehmen auch vernünftig gesteuert werden. Weil, aber Carsten, Steuerung heute ist was ganz anderes wie vor 3 Jahren bei dir.
Absolut. Ne? Also diese KPIs. Also einfach, wenn wir jetzt mit unseren Investoren einmal im Monat zusammenkommen, dann sagen wir, ja, so hat sich unser Business entwickelt, so hat sich Personal entwickelt und so hat sich unser Cash-Stand entwickelt. Also zum Beispiel in unserem Business ist wichtig Net Retention Rate. Ja? Das heißt einfach, wie viele deiner Kunden, also normalerweise verkaufen wir unsere Software immer für ein Jahr, das ist so üblich im SaaS. Umfeld heutzutage. Und wie viele deiner Kunden an dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich ihre Lizenz hätten verlängern müssen, haben die Lizenz verlängert? Wie viele sind weggegangen? Wie viele sind hinzugekommen? Wie viele haben ihre Lizenz vergrößert? Und mit sogenannter Net Retention Rate kann ich eben einfach in einer einzigen Zahl ausdrücken, Kundenzufriedenheit, Wachstumspotenzial und so weiter. Und früher haben wir viel auf der Tonspur versucht, unseren Investoren zu erklären, aber uns fehlte die Sprache, denen fehlte das Verständnis. Und mittlerweile haben wir ein professionelles Controlling, wo eben alles in irgendwelchen Kennzahlen dargestellt wird. Und früher habe ich das nicht ernst genommen, muss ich ehrlich sagen, als Techie. Ja, diese eine Zahl, diese Excel-Tabelle, was soll das?
Was soll das?
Ja, aber mittlerweile habe ich natürlich verstanden, dass das, man muss halt eine gewisse Abstraktionslevel erreichen, damit man sich unterhalten kann mit Leuten über Dinge. Und wenn das dann eben nicht Techies sind, wie der Willi eben gesagt hat, die Sandbox kann ich dem Techie sofort verkaufen. Aber der Techie hat kein großes Budget. Und der Techie hat vielleicht auch nur einen Anwendungsfall, Use Case. Ja? Aber ja. Dann gibt es in einem großen Konzern, also unsere Kunden sind typischerweise Konzerne, da gibt es eben viele Anwendungsfälle. Und um die bedienen zu können, muss ich auch meine Sprache so ändern, dass ich denjenigen, bis hin zum Finanzchef oder der Finanzchefin überzeugen kann, was es ihm oder ihr bringt. Und das ist eben genau dieser Reifegrad, dass man sich entfernt aus der ich bin Techie, ich habe super Tech gebaut und wenn ihr das nicht versteht, seid ihr doof, hin zu ich löse hier Kundenprobleme.
Ne? Das ist sehr spannend. Welche Ratschläge würdet ihr denn jetzt jungen IT-Sicherheits-Startups geben, die nach Investoren suchen und überhaupt auch, um überhaupt, auf den Markt zu kommen und sich da gut zu positionieren?
Ja, habt Spaß, sucht euch Partner, seid offen zu Neuem, seid lernbereit und sucht euch vor allen Dingen ein Team, was zu euch passt. Alleine schafft er das nicht.
Du sagst, sucht euch Partner, wo findet man die denn?
Ja, also wenn ich jetzt hier in Bochum gucke, da ist Cube5 mit Sicherheit für Studenten der erste Anlaufpunkt. Und Cube5 machen dann auch die direkte Vernetzung mit Investoren und wir jetzt als Investor, als E-Capital. sind auch weltweit verknüpft mit anderen Investoren, also in Europa. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Da kennen wir schon alle relevanten Investoren, die Affinität zu Cybersecurity haben. Und das ist auch wichtig, weil wenn man sich alles selber erlernen muss, das ist immer mühsam, kostet Zeit und ist vielleicht auch nicht direkt so erfolgreich. Von daher ist das eine wichtige Voraussetzung, dass die Leute auch lieben, im Team zu arbeiten, was aber in technischen Berufen und gerade bei Cybersecurity nie das Problem ist. Aber man muss jetzt andere Leute dazu nehmen, die andere Erfahrungskreise haben, die wir ja eben schon angerissen haben.
Ja, okay. Und Carsten?
Also ich kann ganz, ganz viele Sachen sagen als Tipps, aber ich will mich vielleicht nur auf einen Punkt konzentrieren aufgrund der Zeit, nämlich das Pitch Deck. Ne? Also um einen Investor zu überzeugen, macht man ja üblicherweise einen Pitch, das sind nur 15 Minuten, 20 Minuten, da führt man durch ein Deck durch und dann hat man nachher noch ein bisschen Fragen und Antworten. Und wenn das dann gut war und irgendwie passt zur Investmentstrategie und der Investor auch von der Ausrichtung auf die Phasen passt, dann gibt es irgendwelche Follow-up-Calls, wo man dann ein bisschen mehr Daten austauscht, sich dann nochmal trifft und so weiter. Aber dieser Pitch ist natürlich entscheidend, weil wenn man es da verkackt, dann kann übrigens von beiden Seiten passieren. Also ich habe auch mit Investoren gepitcht, da war ja, für mich das klar, so, dass ich da jetzt nicht mehr weiter reden will.
Okay. Ne?
Also ja. So, wie macht man jetzt den Pitch am besten? Also zwei konkrete Tipps. Erstens, fang mit den Investoren an, die du nicht haben willst, ja, oder okay, die du für unrealistisch hältst, ja, weil dann kannst du ein bisschen üben und dein Pitch wird ja immer besser. Manchmal, also erstmal erklärst du es besser mit der Zeit, zum anderen machst du mal eine Folie hinzu oder machst mal eine weg oder machst es klarer. Und da finde ich es gut, wenn man erstmal so mit 5 bis 10 Investoren gesprochen hat, die man eigentlich nicht haben will, weil dann wird das Deck besser und dann redet man mit denen, die man haben will.
Okay.
Und das Zweite ist, also als ich meinen ersten Pitch gehalten habe, da, glaube ich, bei Folie 3 hat der Investor gesagt, jetzt reicht, geh mal auf die letzte Folie, Carsten, das ist doch echt Quatsch oder so. Und dann war ich tierisch sauer, weil ich war Doktorand, ich habe 1000 Vorträge schon gehalten in meinem Leben. Ich dachte, ich kann das, aber ich kann halt nur Techie-Vorträge und nicht das, was der Investor sehen will. Was ich damit sagen will, ist, also ganz, ganz viele Leute, am besten nicht aus der eigenen Blase, sondern andere Leute, vielleicht sogar welche, die schon ein bisschen VC erfahren sind, den Pitch zeigen und sich dann auch und dann auch offen sein für, ja, mach jetzt mal nicht 5 Slides über nur Technologie oder so. Also der Ablauf oder die generelle Struktur ist ja irgendwie immer gleich, ne? Also irgendwie 10 Slides. Was ist das Problem, was du löst? Was ist deine Lösung? Warum kannst du das jetzt besser als andere? Wie sieht das Team aus? Hast du den Markt verstanden? Hast du die Konkurrenten verstanden? So, das ist im Endeffekt immer dasselbe. Aber den Schwerpunkt und wie man den Schwerpunkt hier setzt, das hängt halt komplett davon ab, was man, also wenn ich jetzt ein starkes Team habe oder wenn ich starke Expertise oder habe es schon 3-mal gemacht oder habe die super Idee, das kann man sehr unterschiedlich ausgestalten. Aber wenn man das als Techie nur aus der Techie-Sicht macht, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also
das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren, sagt der Venture Capitalist und der muss es auf jeden Fall wissen. Bevor ich euch entlasse nach diesem sehr, sehr spannenden Gespräch, ich finde es gerade so ein kleines bisschen gemein, dass wir gleich schon aufhören müssen, weil es ja einfach sehr, sehr spannend ist, möchte ich euch, weil wir ja ein IT-Sicherheits-Podcast sind, möchte ich gerne noch von euch einsammeln, ob ihr konkrete Handlungsempfehlungen habt für unsere Zuhörenden in puncto IT-Sicherheit. Habt ihr einen Tipp?
Lasse nie deinen Laptop alleine, deponiere das nicht in anderen Räumen und hab's immer dabei.
Ups.
Ist deiner? Okay. Ja, also das kommt immer total auf das akzeptierte oder das im Fokus stehende Bedrohungsszenario an. Also für eine Privatperson oder für einen Schreiner oder Schreinerin ist natürlich ganz was anderes als für einen DAX-Konzern oder für einen Geheimdienst und sowas. Aber so die einfachen Sachen, Passwortmanager. Ja, kein Passwort zweimal benutzen. Passwortmanager verwenden. Immer updaten. Ja, und wachsam sein. Ja, also wenn ich eine E-Mail kriege, dann kann da, das ist vollkommen egal, was da für ein Name draufsteht, von wem das kommt, jede E-Mail kritisch hinterfragen, fällt mir da irgendwas auf, ist das irgendwie komisch, ist da ein Link drin, nicht draufklicken, niemals auf irgendwelche Links klicken in E-Mails von Leuten, die man nicht kennt und selbst wenn man die Leute kennt, wenn irgendwas komisch ist, nicht draufklicken, also es ist so leicht, dass ich dir jetzt eine E-Mail schicken kann, die alle Kriterien des Vertrauenswürdigen erfüllt, die es aber natürlich nicht ist, ne? Also wachsam sein, immer seine Systeme patchen und einen Passwortmanager benutzen. Ja, es ist ein bisschen mehr Arbeit am Anfang, aber irgendwann ist es überhaupt nicht mehr Arbeit und das Mehr an Sicherheit ist einfach sehr groß. Ne?
Das klingt doch eigentlich relativ vernünftig. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für das spannende Gespräch. Wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und euch höre ich hoffentlich demnächst wieder hier bei Nachgehackt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.